Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mein Gast ist der Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann. Er lehrt an einer Universität in den USA im Bundesstaat Indiana. Und wir schauen aber jetzt aus den USA mit ihrem US-Blick sozusagen, der aber gerade hier zu Besuch ist, ins EU-Parlament bzw. auf die Politik der EU. Das EU-Parlament beschäftigt sich nämlich derzeit mit einer Diskussion um Billigprodukte von Marken wie Temu und Shein. Das sind beides Marken aus China. Wenn ich Online-Versandhändler aus China und wenn ich selber zum Beispiel auf die App Instagram gehe, kriege ich regelmäßig Werbung für Kleidung, die sehr schick aussieht, die oft auch sehr ähnlich aussieht wie Kleidung, die man hier kaufen kann, die aber extrem viel billiger ist. Und dann eben, wenn ich da was bestellen würde, aus China hier hingeschickt werden würde. Und das ist auch das Geschäftsmodell dieser Plattform dieser Unternehmen. Durch intensive Werbung wollen die auf den europäischen Markt drängen und so große Zuwächse erhalten. Und wer da bestellt, erhält nicht unbedingt Qualität, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Also da sind oft umweltschädliche Stoffe drin oder sogar gesundheitsschädliche Stoffe, die in der EU zum Teil gar nicht zugelassen sind. Und das ist möglich, weil da zum Teil Einfuhrbestimmungen systematisch verletzt werden und die EU will jetzt dagegen vorgehen. Klingt für mich nach einem Protektionismus, der an dieser Stelle ziemlich sinnvoll ist. Oder wie sehen Sie das, Rüdiger Bachmann?
Ja, ich würde das differenziert sehen. Ne? Also was nicht geht, ist, dass man sich im Verhältnis zu China einfach so sagt, der Markt regelt das. Schon an dem Grund, und Sie haben es angedeutet, weil damit der Markt was vernünftig regeln kann, braucht er eben Regeln. Und diese scheinen hier ja offensichtlich verletzt zu sein. Ne? Also insofern, das ist mal der erste Punkt. Aber ganz generell ist es eben so, dass China sich dafür entschieden hat, dass es eben nicht mehr mit dem Rest der Welt sozusagen über Marktwirtschaft und Handel interagieren will, in auch wettbewerblicher Marktwirtschaft, sondern es einen geostrategischen Standpunkt gegenüber dem Rest der Welt einnimmt. Und das ist eben ein anderer Modus, in dem sich unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen begegnen können. Wie gesagt, der eine ist eben im Extremfall, wie gesagt, Freihandel, gleiche Regeln und dann setzt sich eben der beste Wettbewerber durch. Das versuchen wir sozusagen innerhalb Europas miteinander zu leben. Auch nur eingeschränkt, da gibt es auch noch Probleme damit, aber jedenfalls in Europa haben wir das einigermaßen verwirklicht. Allerdings im Verhältnis mit China haben wir uns das jahrzehntelang gewünscht, dass wir auch in diese Richtung gehen, aber wie gesagt, hauptsächlich China, glaube ich, hat sich eben entschieden, da in eine andere Richtung zu gehen und das eher geostrategisch sozusagen zu denken. Das heißt, wir haben ein strategisches Verhältnis zu China. Und das bedeutet, dass man den Markt eben da nicht sozusagen einfach machen lassen kann, sondern das muss man unter bestimmten Kriterien muss man dann aussuchen, wie man dann eben in den Markt eingreift. Ohne das, und das ist jetzt der Kontrapunkt, ohne dass man sozusagen das als zu einfache Entschuldigung für billigen Protektionismus nimmt. Insofern muss man da, denke ich, glaube ich, differenzieren. Also der erste Punkt ist, wo ich sagen will, gibt es Gründe für Eingriffe, ist die Frage von technologischer Führerschaft, ja, und Abhängigkeit. Also gibt es Dinge, wo China einfach uns Technologie zum Beispiel möglicherweise klaut. Ja? Wo brauchen wir noch Zeit, um möglicherweise auch auf Innovationen von China aufzuholen? Das sind alles Gründe, warum man zumindest potenziell und temporär überlegen kann, dass man eben nicht sozusagen voll in den Freihandel geht. Und der andere Punkt, und das hängt, glaube ich, jetzt hiermit zusammen, ist Sicherheit in einer breiten Dimension. Da würde ich einerseits eben die nationale Sicherheit und militärische Sicherheit sehen. Die Amerikaner machen das ja zum Beispiel bei Computerchips zum Beispiel. Da haben sie die Chinesen eben einfach entschieden, nicht mehr zu beliefern, weil die sagen, wieso sollen wir unsere Hochtechnologie-Chips an China liefern, damit die damit ihre militärischen Geräte ausstatten, gegen die wir möglicherweise nach einem Taiwan-Konflikt dann kämpfen müssen. Und das finde ich eine vernünftige Politik. Und dann gibt es aber natürlich auch einen Sicherheitsaspekt, und da nehmen wir uns jetzt, wie gesagt, dem, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel in Elektroautos will man wirklich sozusagen der KP oder irgendwelchen chinesischen Geheimdienste Kontrolle über Bremsen geben, die die dann möglicherweise einfach ausschalten können in einem Elektroautos? Und wollen wir der KP Kontrolle darüber geben, welche Chemikalien möglicherweise in unseren Kleidungsstoffen oder in Plüschtieren oder so weiter drin sind? Insofern kann ich das schon verstehen. Ein dritter Punkt wäre übrigens noch Klimaschutz, würde ich sagen. Auch da muss man, es bringt ja nichts, wenn man das alles billig importiert von China. Also da muss mindestens mal ein CO2-Ausgleich an der Grenze stattfinden. Es bringt ja eben nichts für den Klimaschutz, wenn man alles billig importiert von China, aber das Klima wird dadurch stärker geschädigt. Also das wären mal so die Rahmenbedingungen und da muss man gucken, wie man das implementiert, ohne dass man jetzt sozusagen alle diese Aspekte, Menschenrechte wäre möglicherweise noch ein anderer Aspekt, sozusagen zu schnell und zu billig gleich bringt, um eben jeglichen Handel mit China zu unterbinden. Denn im Prinzip ist es ja eigentlich gut, wenn sich Temu und Shein an die Regularien halten würden und die Stoffe, die da nicht drin sein sollen, nicht drin sind und trotzdem noch billiger liefert, dann wäre es natürlich besser für den Verbraucher in der EU. Und dann ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn die uns billig beliefern. Das sind ja auch keine Produkte, die jetzt irgendwie eine nationale Sicherheitsrelevant haben, Teddybären zum Beispiel. Ja, insofern gibt es da gute Gründe, im Prinzip zu sagen, wir wollen eure Produkte, aber ihr müsst euch halt auch an unsere Regularien halten. Und wenn da Gesetze verletzt werden, hat das EU-Parlament und die Kommission natürlich die Aufgabe, das zu verfolgen.
Allerdings kann man es ja auch machen wie die USA. Da bin ich jetzt wieder beim Inflation Reduction Act, die eben sagen, wir wollen, dass Unternehmen wirklich auch vermehrt wieder bei uns produzieren und da wirklich auch Mauern um die US-Wirtschaft sozusagen drum bauen, weil halt sowas wie Einfuhrzölle einfach viel zu hoch sind für Unternehmen, um zum Beispiel Autos zu exportieren oder so. Also das wäre ja ein anderer Weg. Und ich frage mich da immer wieder, wie die deutsche Regierung da eigentlich gegenüber China agiert, weil es da ja oft die Kritik gibt, dass es eben keine eindeutige Linie gibt. Ne? Einerseits soll es weiter Handel geben. Es gibt auch viele deutsche Unternehmen, die dort ansässig sind. Andererseits gibt es die vielen Risiken, die Sie ja gerade angesprochen haben. Menschenrechte ist nur eins davon. Da sehe ich immer noch nicht so eine ganz konsistente China-Strategie der Bundesregierung, um das auch nochmal reinzubringen.
Ja, das kann man so sehen, aber ich würde da auch durchaus die US-Politik kritisieren, denn man darf nicht vergessen, das wissen wir auch aus Studien, gerade der US-Verbraucher und dem US-Verbraucher, der vielleicht nicht so ein hohes Einkommen hat, der hat natürlich jahrzehntelang schon durch günstigere Produkte aus China auch profitiert, weil er sich Dinge leisten konnte, die er sich vielleicht mit amerikanischen Löhnen produzierte, sagen wir mal, elektronische Geräte und so weiter, nicht hätte leisten können. iPhones zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele iPhones, wer sich iPhones leisten könnte, wenn die alle sozusagen in Amerika produziert werden müssen, komplett. Also da muss man aufpassen. Die internationale Arbeitsteilung hat im Prinzip schon einen Charme und führt eben dazu, dass Dinge billiger werden, dass Nationen sich spezialisieren können auf das, was sie gut können. Und dieses Grundprinzip gilt ja nach wie vor. Und das sollte man nicht ohne weiteres und so schnell über Bord werfen. Allerdings, wie gesagt, die Philosophie muss sein, die klare Philosophie zu sagen, es gibt eben bestimmte Bereiche, wo China, und ich würde da tatsächlich hauptsächlich auf China zeigen, als Schuldigen, sich entschieden hat, dass sie eben nicht mehr in diesem Freihandelsszenario mit uns spielen wollen, in einer fairen Ökonomie, sondern indem sie eben Wirtschaft als geostrategisches Instrument einsetzen, um nicht zu sagen, zum Teil Waffen einsetzen, in diesem globalen Konflikt. Und da muss man entsprechend reagieren. Da darf man dann nicht naiv sein und sagen, naja, der Markt regelt alles. Nee, mit so einem China muss man dann entsprechend reagieren, muss strategisch denken, aber muss es eben so abgrenzen, klar definieren, was sind eben Bereiche, die uns wirklich wichtig sind. Ich habe es genannt, Resilienz, nationale Sicherheit, Sicherheit unserer Bürger und andere Bereiche kann man dann auch ein bisschen entspannter sein. Ich würde zum Beispiel, wäre relativ entspannt bei so Solarpanelen. Das ist keine Hochtechnologie, das ist letztlich Massenproduktion können das auch aus anderen Ländern, nicht nur China, es können auch die USA produzieren, beziehungsweise Brasilien, Indien, Vietnam, andere aufstrebende Schwellenländer können das produzieren. Und da, glaube ich, kann man entspannt sein. Bei der Automobilindustrie zum Beispiel, glaube ich, kann man nicht so entspannt sein. Also man muss es einfach besser kommunizieren und wirklich diese klaren Ausnahmebereiche eben definieren.
Rüdiger Bachmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir öffnen am Donnerstag wieder unser Studio für Sie. Sie können sich in den Kamera-Live-Stream reinklicken und live in der Sendung mitchatten und danach auch in der Redaktionskonferenz mitdiskutieren. Ich werde den Juristen und Journalisten Ulf Burmeier zu Gast haben. Mehr Infos und den Link zur Teilnahme finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Ich freue mich schon.